Ja. Fit. Fittig. Ja. Fitter als wie fit.
Auf jeden Fall, los geht's.
Frau A.
Adage.
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 117. Mein Name René, außerdem mit dabei vom Bahnhof zurückgekehrt die Alex.
Hallihallo.
Und der Marvin.
Guten Abend.
Deine 2 Stunden am Bahnhof müssen ungefähr so spannend gewesen sein wie das Pokalspiel am Wochenende, oder?
Ja, ich habe mich nur halb so viel aufgeregt.
Wann, beim ja. Pokal oder?
Nee, gerade eben am Bahnhof. Das konnte ich mit halbwegs mit Gelassenheit ertragen, dass einfach mal keine Züge mehr gefahren sind. Das Pokalspiel habe ich dann mit weniger Gelassenheit über mich ergehen lassen.
Ich hab nur Teile davon gesehen, aber die haben schon durchaus gereicht, um irgendwie hier so einen leichten Herzdings zu kriegen.
Ah ja, das Ding ist halt klar, weißt du, der Pokal, das ist immer ein Gegurke, wenn du gegen unterklassige Mannschaften spielst. Das ist schon klar. Es ist selten, dass es mal wunderbar läuft, dass du die 9-0 weghiefst oder so. Ja, das ist schon klar, dass es immer ein bisschen schwierige Angelegenheit wird. Aber dass es so zäh wird und dass uns auch so wenig eingefallen ist während des Spiels, das war schon ein bisschen enttäuschend.
Ja, das sehe ich genauso. Also der Kommentator von Sky, der hat es halt auch gesagt, frühes Tor, das wäre wichtig gewesen und dann wäre das Spiel auch mit Sicherheit irgendwann anders gelaufen. Also das ist dann halt so ein Knackpunkt, aber umso länger das Spiel gedauert hat, die Leute haben halt von Illertissen, die haben halt einfach mit 10 Mann hinten drin gestanden und haben verteidigt und das haben sie, also für eine Regionalligamannschaft haben sie das echt gut gemacht. Die haben gut die Räume zugemacht, die haben die Abwehrreihen verschoben. Das war richtig gut. Sobald sie mal irgendwie einen Angriff nach vorne versucht hatten, hast du halt gemerkt, das war mehr als gefahrlos, meistens total hektisch, also da war überhaupt keine Gefahr ausgegangen, aber die haben hinten sich wirklich aufs Verteidigen konzentriert und umso länger das Spiel lief, umso schwerer haben wir uns getan.
Ja. Ich meine, ganz wie du richtig gesagt hast, nach vorne ging halt bei denen gar nichts. Also das Spiel hättest du auch nie verlieren können. Sag niemals nie. Du weißt, wie das Spiel gelaufen ist von Fortuna Düsseldorf. Die sind in der 90. Minute durch den Elfmeter rausgeflogen, auch gegen unterklassigen Gegner. Also so kann es dann auch laufen, wenn du ganz viel Pech hast. Ne?
Guck dir doch an, wie es letztes Jahr bei uns in Aue gelaufen ist. Ja. Also das war ja auch mehr als unglücklich. Wir haben das Spiel über einen ganz langen Zeitraum dominiert und haben dann halt eine Entscheidung gegen uns bekommen. Rote Karte, Torwart runter, Elfmeter gegen uns. Da lief halt auch alles schief und dann verlierst du so ein Spiel halt auch mal mit 3-0.
Richtig,
ja. Ja, ich meine, so ein Elfmeter kann dir halt immer mal passieren. Also klar. Da musst du ja nicht mal viel für tun.
Und dann musst du halt sehen, dass wir, stell dir mal vor, wir hätten ein Tor gegen uns bekommen, dann hätte sich das Problem, was es im Verlauf des Spiels gab, hätte sich noch deutlicher gezeigt, und zwar, dass wir nicht imstande waren, gute Angriffe zu fahren. Also ja, Abwehrstärke des Viertligisten hin oder her, das ist mir im Endeffekt für den Bundesligisten deutlich zu wenig. Was nach vorne kam, was gezielt nach vorne kam, für mich dann am Ende des Tages wirklich der stärkste Mann, Sebastian Jung, der versucht hat, das ganze Zepter an sich zu reißen, der auch 2 Torvorlagen geliefert hat. Ansonsten viel Leerlauf, hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, warum das Spiel in Augsburg war, weil so viele Fans waren nicht da und die einzigen, die du gehört hast, waren wirklich von der Eintracht. Das hat mir übrigens sehr gut gefallen.
Ja, das Spiel lauter war, sofort. Kann ich vielleicht gerade was zu sagen, das Spiel war in Augsburg, weil Illertissen wollte ursprünglich zu Hause spielen, hätte dafür das Stadion umbauen müssen und erweitern müssen. Ja. Das hätte eine Abnahme nach sich gezogen vom DFB, die hätte frühestens stattfinden können in der letzten Juliwoche oder in der vorletzten Juliwoche. Das bedeutet, dass Illertissen Ende Juli erst erfahren hätte, ob der DFB das Stadion nach den Umbauten aus Sicherheitsaspekten überhaupt zulässt. Okay. Und Ende Juli noch ein Ausweis Stadion zu finden für ein Pokalspiel, was am 1. August-Wochenende stattfindet, ist nahezu unmöglich. Und deswegen haben sie sich frühzeitig dafür entschieden, woanders hinzugehen und das Stadion nicht umzubauen, was gegen ihren Wunsch eigentlich war. In Ulm war irgendein Konzert oder irgendein Tralala und dann war das Einzige, was noch übrig blieb, Augsburg. Aber ich meine, das war natürlich schon extrem verloren, was da war.
Ja, aber gut zu wissen, siehst du, Alex, davon hatte ich keine Ahnung. Gut, dass du uns dahingehend mal informierst, weil ich habe als als einfacher Betrachter mir gedacht, sind die denn total idiotisch? Fahr nach Augsburg, das halbe Ding ist leer. Du siehst den kleinen Eintracht-Block als einziges, was gut gefüllt ist und Stimmung macht. Ansonsten war das halt mehr oder weniger ziemlich schlecht, was da abgelaufen ist, ne?
Ja, also war auch nicht der Wunsch von Illertissen. Für die lohnt sich natürlich auch überhaupt nicht, nach Augsburg zu gehen. Ja. Das hat sich weder finanziell für die so gelohnt, wie sie es haben wollten. Und ganz im Ernst, wer fährt denn von Illertissen 100 Kilometer nach Augsburg, um den lokalen Fußballverein zu sehen? Hätte das Spiel bei denen stattgefunden, wäre das ein ganz anderer Tag für die gewesen. Die hätten deutlich mehr an Einnahmen gehabt, die hätten keine Stadionmiete an Augsburg zahlen müssen und. Also von daher war das mit Sicherheit nicht denen ihre erste Wahl. Aber nee, es ging halt nicht anders.
Alles klar, ja. Aber gut, zurück zum Spiel. Ich muss sagen, es haben mich einige Spieler wirklich enttäuscht, wenn das mal so sagen darf. Und insbesondere für mich negativ herausgestochen ist der in der Vorbereitung viel gelobte Flum. Also bei allem Respekt, was der am Sonntag geliefert hat mit mehr Fehlpässen als normalen Pässen. Ich weiß nicht, habe ich ihn überkritisch gesehen oder ist es die einhellige Meinung hier?
Nee, ist auch meine Meinung und das ist meiner Meinung nach auch die Erklärung für das, was du eben gesagt hast. Wir hatten ganz, ganz schlechte Angriffe nach vorne gespielt, weil einfach unsere Außen meiner Meinung nach auf beiden Seiten miserabel besetzt waren. Das Problem war auch, dass ein Sebastian Rode, sorry, der kann auf der 6 spielen, aber auf rechts außen bringt's einfach nichts. Der stand die ganze Zeit in der Mitte rum, der hat sich mehr wieder an Schweglers Seite aufgehalten, als den Jung vorne im Vordrang irgendwann mal zu stützen. Der Jung ist alleine auf weiter Flur vorne rangelaufen. Und genauso auch auf der linken Seite, der Otschipka, da gab es überhaupt kein Zusammenspiel, so wie es letztes Jahr mit dem Inui relativ gut geklappt hat. Die haben sich überhaupt nicht verstanden. Flum, extrem hohe Fehlpassquote noch dabei. Das war halt einfach, ja, also meiner Meinung nach war der Knackpunkt vom Spiel einfach die beiden Außen. Und ich versteh's einfach nicht, warum Rode immer wieder auf rechts gesetzt ist.
Ja, nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also Rode muss in die Zentrale und Flum, das werden wir nachher noch diskutieren. Ganz ehrlich, hat jetzt für mich halt auch keine Leistung gezeigt, die es berechtigen würde, zum Bundesliga-Auftakt zu spielen, weil wie viele Fehlpässe er gespielt hat, was ich auch eklatant fand, der hat sich auch tunneln lassen gegen einen Viertligisten. Das sind alles so Dinge. Also der hat die einfachsten Fehlpässe gespielt. Wenn es nochmal eine Chance für die gab, für die Illertisser, dann wurde das auch gefährlich, weil Flum das zugelassen hat. Also das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Rode war streckenweise, ja, bemüht, wie das halt so oft ist bei ihm, aber wie du richtig gesagt hast, absolut fehl am Platz.
Das ist einfach nicht seine Position. Ich habe mich gefreut. Ja, genau, ja. Ich habe mich gefreut, als Aigner irgendwann an der Seitenlinie stand und dachte mir, okay, alles klar, Rode runter, Aigner auf rechts, dann hat Jung jemanden, mit dem er den Angriff nach vorne zusammen treiben kann. Ja. Und was ist? Dann wechselt da, was hat er da gewechselt? Ich glaube, José Lu für Aigner,
ja.
und Rosenthal für Lakic oder so. Also da hat er im Prinzip vorne einen Sturm ausgewechselt und hat einen Aigner vorne in den Sturm gestellt. Als wäre das unser Problem gewesen. Wir hatten nachher, das war übrigens auch was der Hübner gestern Abend im Heimspiel kritisiert hat. Er hat dann selbst gesagt, hatte die zweite Halbzeit, da hatten wir mehr Spielmacher auf dem Platz als Leute, die tatsächlich vorne vorm Tor irgendwie mal gefährlich gewesen wären. Und das war am Ende so. Also jeder hat irgendwie versucht, auf der Zehnerposition irgendwas zu machen.
Ja, und für mich übrigens auch einen ganz schlechten Tag gehabt, war der Meier. War überhaupt gar nicht präsent, ja. Und wenn er mal was gemacht hat, dann hat er den Ball auch zu weit weggeschossen. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Seine Leistung war auch richtig schlecht, konnte das Spiel überhaupt nicht, selbst gegen Viertligisten, gar nicht an sich reißen. Da habe ich mir eigentlich aufgrund der anscheinend doch ganz guten Vorbereitung, habe ich mir da wesentlich mehr erhofft. Wie du auch gesagt hast, die Wechsel, die stattgefunden haben, waren für mich auch teilweise ohne Sinn. Aigner fand ich eigentlich ganz gut, aber da hätte ich lieber einen Flum rausgenommen. Also wie gesagt, ich hätte, wenn ich sage, okay, wollen wir es mal ein bisschen offensiver anders wieder gestalten, ich fand ja auch die Idee mit Schröck gar nicht so schlecht, dann nehme ich halt Flum und nehme vielleicht auch Rode raus. Okay, der hat dann am Ende das Tor gemacht, aber hat ja sonst kein gutes Spiel gemacht. Und
wer kann
halt
denn auch damit rechnen, dass Rode ein Tor macht, ne? Also ja, das ist auch kein Argument, dass du sagst, du lässt einen Rode mal drin, weil der könnte ja mal noch ein Tor schießen. Das war ja auch das erste Mal, dass er das gemacht hat.
Ja, deswegen. Ja, das war ja auch jetzt seit langer Zeit. Natürlich war das ein schöner Hammer dann, aber damit konntest du nicht rechnen. Und es war jetzt auch vom Spiel jetzt nicht so vorhersehbar. Aber wie gesagt, nach vorne hinaus, also wie gesagt, hinten hat man auch wenig zu tun. Ja, da war euer Russ jetzt auch nicht geschwächelt und so. Aber vorne raus gegen den Viertligisten war das viel, viel zu wenig. Das war für mich ein absoluter Grottenkick, was ich merke, was anscheinend auch, aber auch andere Bundesligisten oder im Fußball generell viel zu oft gemacht wird, ist ja dieses Tiki-Taka-Dingsbums, dass du den Ball lang hältst, dass du den lang bei dir behältst, aber das, diese andauernde Versuche, den Ball möglichst lange zu halten, möglichst viel Ballbesitz zu haben, hat aber auch dazu geführt, komplett wenig Chancen zu generieren, dass wir mal aus der zweiten Reihe, so wie wir es okay beim 2-0 gemacht haben, aber ansonsten hätten wir viel öfter mal auch aus der zweiten Reihe schießen müssen. Aber das haben wir alles überhaupt nicht gemacht. Wir haben den Torhüter an sich auch wirklich kaum getestet. Weißt du, das sind alles so Momente, da kannst du ein Spiel entzerren, da kannst du ein Spiel auch ein bisschen flüssiger gestalten, wenn du mal aus der Entfernung schießt. Das ist alles, das kam alles nicht, zudem waren die Flanken wirklich ungenügend. Ich habe vielleicht 2-3 gute Flanken von Otschipka gesehen und ansonsten sehr, sehr viel Durchwachsenes, Beschlechtes. Ja. Das muss noch besser werden. Ich weiß, gegen den Viertligisten ist es manchmal ein bisschen schwer mit der Motivation. Und
naja, also Pokal, ja. K.O.-Spiel, du hast halt keine andere Chance. Was brauchst du noch als Motivation, bitteschön?
Ich glaube auch gar nicht, dass es die Motivation war. Das ist genau dasselbe, was sich letztes Jahr auch wieder abgespielt hat. Wenn wir gegen einen Gegner spielen, der sich hinten reinstellt, haben wir einfach keine Chance.
Ja,
und
stimmt.
Wir tun uns halt umso schwerer, wenn wir da nicht die Außen richtig einbeziehen. So ein Spiel kannst du nur knacken, wenn du tatsächlich auf den Außenpositionen aktiv bist und versuchst, Leute aus der Mitte rauszuziehen. Es bringt aber nichts, wenn jeder einfach permanent versucht, in die Mitte reinzuziehen. Ja. Das hat Rode ständig gemacht. Flum war keine großartige Hilfe. Der hat auch versucht, eher in die Mitte zu gehen. Die Flanken von Otschipka kamen nicht an. Und wenn wir das Spiel mal schnell gemacht haben, so wie es zum Beispiel auch einfach war, bei dem Tor, was der José Lu gemacht hat, wo schnell gepasst wurde, wo sich viel bewegt wurde. Das sind die Sachen, so kannst du gegen eine Mannschaft, die tief steht, einfach Chancen rausarbeiten. Und das haben wir über ganz lange Zeit nicht gemacht. Und was bringen mir denn 80% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit?
Ja. Nix
bringt uns keinen Meter voran.
Nee, also entweder musst du schnell nach vorne bringen und irgendwie schnell die Bälle zu den Stürmern, oder du musst halt auch mal aus der zweiten Reihe, wenn du vernünftigen Schützen hast, halt einfach mal draufhalten.
Ja. Und so, aber regelmäßig. Aber genau, regelmäßig, du musst regelmäßig draufhalten. Du musst die testen. Du musst die weich werden lassen. Das ist genau das Ding. Aber dadurch, dass wir halt immer nur hin und her gespielt haben, keiner genau wusste, was eigentlich Sache ist, dann bringst du die auch nicht in Verlegenheit. Du musst draufhalten, der Torhüter, das ist ein Viertliga-Torhüter am Ende des Tages, ja. Der wird nicht, selbst wenn er einen ganz guten Tag hat, ist er nicht immer komplett sicher. Und außerdem musst du halt mal ganz klar sagen, dass das komplette Mittelfeld, selbst Schwegler hat nicht wirklich gut ausgesehen, war an diesem Tag nicht präsent. Und wirklich nicht gut. Da hat es in der Schaltzentrale nicht gut gestimmt. Du kannst auch nicht sagen, okay, in der Defensive standen sie gut, weil es war immerhin Viertligist. Schwegler hat auch viel zu wenig für mich auch gemacht, hat auch einige Fehlpässe gespielt. Also es hat insgesamt im Mittelfeld nicht gepasst.
Also ja. Schwegler würde ich so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen, weil er ja tatsächlich als einziger Sechser auch einen ganz anderen Spielablauf hat. In dem Moment, wo er mit dem Rode mit der Doppelsechs spielt, kann er viel mehr mit nach vorne gehen und viel mehr auch eine Spieleröffnung gestalten und sich auch daran aktiv beteiligen. Aber dadurch, dass er halt auch nur hinten drin gestanden hat und direkt vor der Abwehrkette gespielt hat, sieht es natürlich anders aus wie die Glanzspiele, die er zusammen gemacht hat in einem anderen System.
Das
von daher,
ich,
also der hatte extrem viele Ballkontakte, der war immer anspielbar und es war einer der wenigen, die tatsächlich viel gelaufen sind. Von daher, ja, bei ihm bin ich mir nicht so sicher, ob ich da wirklich mit einer harten Kritik rangehen würde. Für mich ist halt einfach das Kernthema, ich glaube, ich habe das Wort jetzt zum 100.000. Mal gesagt, die Außenpositionen, und wir brauchen nicht zu denken, dass die Spiele gegen Hertha BSC und gegen Eintracht Braunschweig viel leichter werden, wenn wir uns da nicht darauf besinnen, was man gegen tiefstehende Gegner machen kann.
Die werden mit einem ähnlichen System spielen, wenn wir es da auch wieder nicht schaffen, mal mit vernünftigen Flanken oder halt eben mal mit vielen Schüssen aus der zweiten Reihe, die irgendwie aus der Reserve zu locken, dann wird das genauso laufen. Weil du kannst davon ausgehen, dass wir da auch wieder mit einem 4-4-2-System auflaufen, wo auch Schwegler wieder in dieser alleinigen Sechserposition-Rolle unterwegs ist, und da wird er genauso wenig ideal sich am Spiel auch beteiligt.
Ich finde, das System an sich finde ich gut.
Ja,
ich
das, was wir
einfach
draus
nur
machen, ist
dass
schlecht.
Dass wir die Raute auf links und rechts schlecht besetzt haben. Also der Rode ist ein fantastischer Spieler, gibt's überhaupt nichts, aber nicht auf der Position. Da hätte ich von einem Eigner deutlich mehr erwartet. Das ist zwar eine wirklich harte Entscheidung zu sagen, man setzt einen Sebastian Rode auf die Bank, Aber wenn wir mit einem 4-4-2 spielen, dann ist seine Position nicht auf rechts außen.
Übrigens bezog sich meine Kritik bezüglich Schwegler auf die Tatsache, dass er den einen Fehlpass gespielt hat, der zu einer Chance gegen von Illertissen geführt hat. Und aufgrund der Tatsache,
der Russ, glaube ich, noch geklärt hat, ne?
Ja, genau. Aufgrund der Tatsache, dass Schweglers Aufgaben ja wirklich nur defensive Natur waren, war das halt für mich ein ausschlaggebender Punkt, ihm dahingehend zu kritisieren, weil gegen Viertligisten darf das nicht passieren. Es war eine Unkonzentriertheit und da muss man halt einfach aufpassen. Ansonsten
war irgendwie, glaube ich, ein Rückpass, ne?
Ja, es war eine dumme Aktion. Ist ja zum Glück nichts passiert. Die waren ja auch so dämlich, sagen wir mal ehrlich, die haben auch nicht wirklich Zielwasser getrunken an dem Abend, ja. Das war ja jetzt auch nicht wirklich irgendwie von Gefahr strotzen und so weiter und so fort. Also da brauchen wir uns auch jetzt nicht komplett verrückt zu machen. Wichtig ist ja, dass wir das Ding auch gewonnen haben. Ich will jetzt auch mal, wir haben jetzt schon so viel kritisiert, was ich mal positiv erwähnen will, ist, dass der Rossellou getroffen hat, ja, und das hat er auch in einer feinen Manier gemacht. Er muss das Ding zwar nur in Anführungsstrichen einschieben, aber macht das Ding auch erstmal. Der hat gleich früh den Bann gebrochen, als neuer Eintracht-Stürmer auch in einem Pflichtspiel zu treffen. Ich denke, das ist für ihn auch eine gute Sache und es hat mich auch gefreut, dass einer unserer Sturmneuverpflichtungen gleich am ersten Pflichtspiel geknipst hat. Ansonsten, wir haben lang über Aykut Özer gesprochen, der hatte dementsprechend wenig zu tun, aber das, was er gemacht hat, war am Ende des Tages auch okay.
Ja gut, du hast halt endlich mal ein Stürmertor gesehen, davon gab es ja in der letzten Saison sehr wenig.
Ja.
Aber es wäre halt unterm Strich trotzdem peinlich gewesen, gegen einen so defensiv und schwach spielenden Viertligisten dann nachher auszuscheiden.
Aber andere haben es geschafft auszuscheiden. Ja, insofern, wir können froh sein, das ist halt immer ein scheiß Spiel, DFB-Pokal, erste Runde. Ich sage aber mal so, es wäre noch viel brenzlicher geworden, hättest du gegen einen Traditionsverein gespielt, der irgendwie eine gewisse Historie hat, jetzt runtergerutscht ist, wo das der ganze Stadion bebt, wo das alles brennt. Ich erinnere an Bremen, die natürlich auch gegen den Drittligisten, das auch nochmal eine andere Hausnummer gespielt haben. Aber da ist Saarbrücken, das war in Saarbrücken, ja, da war ein ganz anderes Gefühl und außerdem war eine wesentlich schlechtere Bremer Mannschaft.
Ja, ich meine, du hast halt nur eine Möglichkeit, eine blöde Situation, du kriegst irgendwie einen Elfmeter und dann stehen die hinten drin und du kommst nicht dagegen an, da ist das Thema doch quasi schon durch, ja?
Ja. Genau, aber gut, wir haben es ja gepackt, jetzt sind wir weiter, wenn auch mit viel Gegurke, weil also ansehnlich waren es nicht, ich habe mir die ganzen 90 Minuten, also nicht in der Konferenz, sondern einfach so angeguckt, ich brauchte den ein oder anderen Appleboy dafür.
Verständlicherweise.
Ja.
Richtig, den habe ich auch gebraucht. Aber ich meine, natürlich guckt man sich so ein Spiel nicht in der Konferenz an. Es war das erste Eintracht-Spiel, was wieder richtigen Fußball dargeboten hat. Also ich war schon geil auf den Tag, dass es endlich wieder losgeht. Ich freue mich auch megamäßig auf den Samstag. Natürlich wäre es noch geiler, wenn wir mit einem Heimspiel anfangen würden, statt hier diesen Uralt-Rocker ins Stadion zu lassen, der uns den Saisonauftakt im Prinzip versaut. Aber ist halt wie das.
Wen meinst du denn?
Am Wochenende können wir kein Heimspiel haben, weil in der Commerzbank Arena Roger Walters von Pink Floyd einfach nochmal The Wall spielt.
Ja, aber ist deswegen, das hat einer doch mit dem anderen nichts zu tun, das wurde doch einfach so ausgelost. Echt?
Nee. Wir haben vorher gesagt, wir müssen auswärts, das musste beim Saisonauftakt mit berücksichtigt werden. Das haben wir beim DFB angemeldet, dass wir da leider unser Stadion hergegeben haben.
Aber das ist doch jedes Jahr dasselbe Problem. Ja, da finden in der Sommerzeit irgendwelche Konzerte statt. Entweder können wir deswegen nicht ins eigene Stadion. Oder der Rasen sieht danach aus wie Arsch.
Ja, das kommt ja noch dazu. Also es wird ja auch keinen neuen Rasen mehr verlegt, bevor wir loslegen.
Ja, wie willst du denn das dann auch machen? Der kann ja in der einen Woche dann gar nicht mehr richtig...
Ach, das ist ja kacke. Das ist ja insofern auch kacke, dass es im Endeffekt heißt, wir haben also kein Saisonspiel, kein erstes Spiel. Also nicht das erste Spiel in der Saison ist nicht zu Hause und dann das letzte in der Saison ist auch nicht zu Hause. Das ist ja auch kacke. Also ich bin ja jemand, der sagt, okay, das erste Spiel, okay, von mir aus kann auch auswärts sein, aber das letzte will ich auf jeden Fall eigentlich zu Hause haben.
Warum ist das letzte nicht zu Hause?
Ja, weil das letzte ist 34. Spieltag ist auswärts gegen Augsburg.
Da gibt es jetzt aber keinen besonderen Grund dafür. Das war die Frage, die Alex eigentlich damit...
Nee, das ist halt nur, weil es dieser Rhythmus halt ist einfach. Weißt du?
Ja, aber müsstest du nicht eigentlich theoretisch, wenn du mit auswärts anfängst, mit Heimspiel aufhören?
Ja, ist aber nicht so. Also wir haben das siebte, der 17. Spieltag.
Ja, 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 ja.
Ist ja das Ende von der Hinrunde. Und da spielen wir zu Hause gegen Augsburg, was gleichbedeutend damit ist, dass wir im 34. Spieltag auswärts gegen Augsburg spielen. Und das ist insgesamt eine Konstellation, die mit den beiden Auswärtspartien an relativ wichtigen Terminen, finde ich, eine relativ blöde Entwicklung.
Ja, stimmt. Wir haben in dem...
Hallo?
Ja, das ist richtig.
Ja, ja, ja.
Ja, ich war gerade auch nochmal, ich war gedanklich noch am Nachzählen, aber
ja,
das,
ja.
Ja, das passt.
Ja, ja, wir müssen halt sowohl in der Hinten, wir müssen irgendwann mal zwei Auswärtsspiele direkt hintereinander haben, ja. Hier.
Ja, haben wir jetzt direkt am Anfang.
Genau, ich glaub, Bremen und Stuttgart ist beides auswärts.
Genau.
Das ist ja auch gut, wenn das dann beides auswärts ist, dann haben wir dann in der Rückrunde einen Vorteil, können wir vielleicht zweimal zu Hause spielen, können wir vielleicht eher Punkte ergaunern, die wir dann vielleicht nötiger brauchen. Gut, das müssen wir dann sehen. Es hat alle seine Vor- und Nachteile, aber ich bin also jemand, ich habe einen 34. Spieltag, habe ich ganz gern zu Hause. Das hat schon das ein oder andere positive Wunder mit sich gebracht. Ich erinnere
an die letzte Saison.
Genau, deswegen. Naja, gut. Ja, jetzt müssen wir den Gang antreten nach Berlin.
Ja.
Genau, fliegen kannst du ja nicht, Flughafen haben sie ja nicht. Entschuldigung.
Ja, zumindest keinen, der irgendwie relevant ist.
Ja, kleine Spitzen am Rande.
Ja. Aber gut, ja, jetzt müssen wir halt sehen, was wir damit machen. Die Hertha, naja, die haben sich schon ganz gut verstärkt, ne? Also man muss schon sagen, für einen ehemaligen Zweitligisten ist das Personal schon ganz gut, wobei du musst auch sagen, in der letzten Saison war das auch nicht, auch vom Kader her kein typischer Zweitligist. War ja auch geplant, dass sie aufsteigen. Haben halt einen guten Torhüter. Ich mag ja den Thomas Kraft, ja. Im Endeffekt, es gibt ein Wiedersehen mit Mike Franz, wobei ich gar nicht glaube, dass der irgendwie im Kader ist. Ich habe jetzt das letzte Spiel DFB-Pokal nicht gesehen. Weil, wisst ihr das? Hat der Mike Franz da gespielt? Ich glaube, der spielt da gar keine Rolle mehr, ne?
Ja, und selbst wenn, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise irgendwie eine Bedeutung für uns hat, ob der jetzt spielt oder nicht.
Ja, weiß ich nicht. Also er ist ja nicht im Streit gegangen und nee. war ja auch als Spieler immer okay. Der hat sich immer reingehangen. Also ist jetzt kein, wo ich sag, boah, endlich kommt der Mike Franz mal zurück. Aber ist jetzt auch keiner, wo ich irgendwie bei einem Ballkontakt pfeifen würde.
Nee,
ich habe mir
nicht.
Die Zusammenfassung der Spiele angeguckt. Hab ihn da aber nicht im Kader wahrgenommen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, der hat nicht mitgespielt.
Nee,
also in der Zusammenfassung ist er kein einziges Mal aufgetaucht. Ich weiß aber auch nicht, ob der wieder 100% fit ist.
Ja, da war ja viel, ne? Er hat ja auch immer einen Kreuzbandriss gehabt und so. Und dann war er noch irgendwas, glaube ich, ne?
Ja.
Also es ist im Endeffekt so, ich glaube, um die Stammplätze streiten da andere. Gibt es einen Roman Hubnik, einen Sebastian Langkamp, Fabian Holland. Und ich glaube, der John Brooks, der ist ein junger Spieler, der hat sich auch relativ gut etabliert, das müssen wir mal sehen. Ja, die Mannschaft ist eigentlich ganz gut besetzt, ja, aber wenn du überlegst, wir fahren schon dahin, um Punkte mitzunehmen.
Ja, das auf jeden Fall und ich erwarte da auch nicht allzu viel, weil was du gesagt hast, ganz gut besetzt, ja, ganz okay besetzt, aber mehr auch nicht, ne?
Also ja, gut, es kommt halt drauf an. Was mir halt bei der Hertha eigentlich grundsätzlich ganz gut gefällt, ich weiß nicht, wie ich diesen Ronny einzuschätzen habe. Der war ja in der zweiten Liga schon richtig gut. Wir können uns ja noch daran erinnern, wie das war. In der letzten ersten Ligasaison, die er gespielt hat, da hat er ja also über weite Strecken ziemliche Krütze gespielt. Ne? Und dann ist er aber in die zweite Liga gegangen zusammen mit der Hertha und dort hat er doch relativ aufgeblüht. Der war ja zwischenzeitlich auch mal bei uns im Gespräch. Ne? Der Ronny, der alte Brasilianer. Und ich weiß nicht, natürlich ist das ist alles, muss man alles mit, wie soll ich sagen, das muss man alles
Vorsicht.
Mit Vorsicht betrachten. Aber auch so ein Lustenberger ist für mich ein Spieler, der schon über gewisse Qualitäten verfügt. Deswegen finde ich das Mittelfeld schon ganz okay. Und dann darfst du auch Benatira nicht vergessen. Benatira ist für mich ein Spieler, der eigentlich bei besseren Vereinen spielen könnte als bei der Hertha. Das ist gar nicht böse gegen die Hertha gemeint, aber das ist so, das, wie ich das so sehe. Ramos ist ja auch kein schlechter Spieler, wobei der momentan irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig drauf ist. Also für mich ist die Offensive von Hertha echt ganz gut besetzt.
Ja, aber das sind also Benatira und Lustenberger mal ausgeklammert, sind halt auch viele Spieler dabei, die ein Potenzial haben, aber sich in der ersten Liga noch nie wirklich behaupten konnten. Oder das schon sehr lange her ist. Wie, keine Ahnung, Alexander Baumjumann, den haben sie jetzt neu geholt vom 1. FC Kaiserslautern.
Ja.
Der hat eine ganz passable Saison gespielt in der zweiten Liga, aber der hat in der ersten Liga bei noch keinem Verein bewiesen, dass er es drauf hat. Dann haben sie vor, ja, ich glaube letztes Jahr schon, ne, haben sie doch Sandro Wagner geholt.
Ja, ja klar. Mhm,
also von dem habe ich bei Bremen mal eine ganze Zeit lang viel, viel gehalten und hat gedacht, Mensch, aus dem wird mal was. Aber ja, so richtig durchsetzen tut er sich auch nicht.
Nee. Wie gesagt, Adrian Ramos war ein Spieler, der war ja auch immer bei der Eintracht im Gespräch und so weiter und so fort. Das ist ein hochdekorierter Stürmer, beziehungsweise der auch die Fähigkeiten hatte. Hat ja auch mal eine richtig gute Saison in der ersten Liga gespielt. Kann das aber momentan auch nicht so wirklich abrufen. Ne? Nochmal kurzer Nachtrag. Ronny, den ich gemeint habe, der ist natürlich auch verletzt. Also der wird nicht zur Verfügung stehen, voraussichtlich gegen die Eintracht, wenn alles normal läuft. Aber wie gesagt, es gibt noch genügend andere Spiele. Wie gesagt, auch ein Ramos hat mal seine Talente gehabt. Ich denke, Wagner, den werden wir gegen die Eintracht nicht sehen. Der ist mittlerweile außen vor. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe von dem auch mal irgendwie mehr erwartet. Ich weiß noch, da kam er rein, da hat er noch für die Bayern gespielt, war ja mal ein Talent bei den Bayern. Kam auch rein, hat auch, glaube ich, in irgendeinem Testspiel, was ich mir dann am Fernsehen, es gibt ja immer so elendig viele Testspiele, die man sich von Bayern im Fernsehen angucken kann, habe ich mir auch eins angeschaut. Da hat er dann auch schon relativ bald einen Robo-Dance gemacht oder so. Und spätestens bei der U21-Europameisterschaft hat er ja auch eine ganz gute Rolle gespielt. Aber irgendwie ist das alles im Sand verlaufen.
Ich glaube, wir müssten grundlegend mal über eure Fernsehgewohnheiten sprechen. Ihr guckt euch Testspiele der Bayern an und Spiele von der Eintracht in der Konferenz. Da laufen doch grundlegende Dinge schief. Ja,
wer guckt sich denn
in der
Konferenz an? Also das hast du missverstanden. Ich habe gesagt, natürlich nicht in der Konferenz.
Ja.
Also ich habe auch keine Konferenz geguckt. Ich habe mir nachher die Zusammenfassung aller Spiele angeguckt.
Ja.
Konferenz in deinem Kopf vielleicht. Nein. Also, nix da Konferenz. Die Eintracht wird pur geguckt und ohne verdünnte Mainzer.
Genau, Konkurrenz kann man beim letzten Spiel gucken, wenn es darum geht, wer die Meisterschaft kriegt.
Genau, so sieht's aus.
Wir
aber
oder
wie gesagt,
wir.
Die Hertha, das ist halt kein ganz einfacher, die haben natürlich jetzt auch die Euphorie des Aufstieges, ja, da ist jetzt mal wieder für ein paar Wochen ist da wieder die Euphorie da, so nach dem Motto, wir sind wieder da und jetzt geht's gleich in den UEFA Cup, sonst wie das damals auch schon immer war und dann ist es lieber wieder zurück in die zweite Liga gegangen. Aber da muss man halt sehen, eigentlich muss man ganz cool und gelassen an diese Sache herangehen, weil es wird ein hitziger Kampf, es wird auch wahrscheinlich wieder schön warm, aber die Eintracht muss einfach die Erfahrenheit, die sie jetzt schon in einer Bundesliga-Saison gesammelt haben, müssen die ausspielen und wir müssen halt versuchen, die Nadelstiche halt auch konsequent zu setzen. Und das können wir nicht, wenn wir so schludrig spielen wie im letzten Spiel. Das ist natürlich nur ein Viertligist gewesen, das ist nicht immer gleich vergleichbar, das weiß ich auch, Körperspannung ist dann vielleicht ein bisschen andere, aber du darfst dir auch gegen eine hochmotivierte Hertha nichts erlauben.
Ja, ist halt die Frage, ob Hertha, wenn sie quasi da so motiviert in das Spiel reingehen, dann halt wirklich mit dem, wie Alex sagte, defensiven Spiel auflaufen und sich hinten reinstellen oder ob die nicht dann doch eher die positiven Energien, die sie da vielleicht haben, ausnutzen und eher versuchen wollen, Gas zu geben, was uns ja tendenziell eher liegen würde.
Also die Hertha wird kein Illertissen. Also davon ist man nicht auszugehen. Aber die werden schon eher darauf bedacht sein, auch hinten gut und sicher zu stehen. Und die Offensive, das ist halt auch die Frage, wie sie sich tatsächlich anstellen. Also es fällt mir im Moment ein bisschen schwer zu beurteilen, weil die haben halt ein paar Spieler dabei, die vom Namen her eventuell was könnten, aber was halt alles nicht so richtige, hundertprozentige Zuverlässige sind, ne? Wo du sagst, jo, der kann was, der wird auf jeden Fall Gas geben. Mhm. Und von daher, die Offensive ist für mich eine bisschen Wundertüte.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie sich mit 10 Mann hinten reinstellen, aber von der Grundausrichtung werden sie versuchen, aus einer geordneten Defensive zu kommen und eher mit Kontern zu agieren, als das Spiel an sich zu reißen, auch wenn es für sie ein Heimspiel ist.
Das glaube ich auch, aber es ist halt so, und das darf man auch nicht vergessen, ich meine, wir haben jetzt Sami Alagui, haben wir jetzt auch komplett außen vor gelassen, der spielt jetzt auch schon eine Weile, kam ja von Mainz, spielt ja jetzt auch schon eine Weile bei der Hertha, was ich damals übrigens als richtig guten Transfer empfunden habe, dass sie den überhaupt bekommen haben als Zweitligist.
Sehe ich genauso, die haben den in die zweite Liga geholt und Alagui wäre auch jemand gewesen, wenn er jetzt nicht von Mainz gekommen wäre, den ich gerne bei uns gesehen hätte. Also er ist halt auch ein Spieler mit extrem viel Potenzial, der auch schon mal gezeigt hat, dass er kicken kann. Aber das ist einer der Wundertütenspieler für mich.
Genau, aber die Gefährlichkeit der Hertha besteht eigentlich darin, dass das Grundgerüst des Kaders schon über die Saison jetzt schon Bestand hat. Die haben eine Vorbereitung gehabt, die war jetzt relativ früh beendet mit den Neuverpflichtungen, die haben die relativ früh getätigt. Das heißt, sie konnten über einen langen Zeitraum konsequent zusammenarbeiten und auch schon in der zweiten Liga, also jetzt in der Aufstiegssaison, haben sie ja das Gerüst der Mannschaft gefunden. Also es ist jetzt, sie sind nicht aufgestiegen und haben jetzt lauter Leute neu dazugekauft. Nein, das Grundgerüst besteht. Sie haben es an einigen Ecken, haben sie es noch verstärkt. Aber das ist halt auch diese Stärke der Hertha, die vielleicht für als Erstligist schwer zu kalkulieren ist. Aber das ist natürlich eine gewisse Gefährlichkeit, die Hertha mit sich bringt, dass die innerhalb der Mannschaft schon relativ gefestigt sind und es nicht diese Einstimmungsprobleme gibt, wie ich zum Beispiel bei den Bayern jetzt vermuten würde. Jetzt auf einem anderen Niveau, aber bei den Bayern, da sind viele Leute neu dazugekommen, da klappt noch nicht alles so, neuer Trainer und so weiter und so fort. Bei der Hertha ist das nicht der Fall. Der Trainer ist schon länger da, der kennt die Spiele, die haben die zweite Liga zusammen erfolgreich bestanden und sind jetzt nur an einigen Seiten verstärkt worden. Insofern, da muss man dann auch aufpassen, weil man trifft hier auf ein relativ gefestigtes Konstrukt und es wird abzuwarten sein, inwiefern die Hertha das Spiel machen will, weil, das hat ja Alex richtig gesagt, sobald die das Spiel machen wollen, werden sie halt auch anfällig und da können wir zustechen. Wenn aber beide Mannschaften nicht bereit sind, das Spiel zu machen, könnte es auch im Endeffekt eine ziemlich langwierige Partie werden.
Dann wird es ein Ball hin und her geschieben und am Ende einigt man sich quasi auf ein freundliches Unentschieden. Das wäre so ein ganz grauslicher Start.
Das darf auf keinen Fall passieren. Da müssen wir dieses Jahr auch einfach andere Ansprüche an uns selbst haben. Wir müssen mit breiter Brust nach Berlin fahren und da tatsächlich die Spielführung übernehmen. Also das muss ganz klar unser Stempel aufgedrückt werden. Und sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, ist jetzt die Hertha, da gucken wir jetzt erstmal, wie die agieren. Also so einen Scheißdreck will ich überhaupt nicht sehen.
Ja.
Nein, da hast du vollkommen recht. Wir haben das Personal eigentlich und ich meine, wir haben ja auch das gestalterische Personal. Ja, wenn jeder seine normale Form erreicht, dann ist es auch so, dass du mit Schwegler und je nachdem, welche Rolle Position oder welche Position Rode übernimmt, hast du dann zwei Menschen, die eigentlich in einer gewissen Art und Weise das Spiel schon denken und lenken können. Und das muss unser Anspruch sein, dass wir mit einer also nicht einfach Haraki drauf losgehen, aber schon das Spiel auch irgendwo bestimmen. Weil wir sind in den Europacup gekommen, da muss es auch drin sein, gegen den Aufsteiger sich gut zu behaupten. Welches Ergebnis genau dann dabei rausspringt, das werden wir dann sehen. Ja, das hängt dann auch von anderen Faktoren ab. Aber Fakt ist, dass wir schon bemüht sein müssen, auf Tore zu drängen.
Genau, und vor allen Dingen müssen wir halt auch so, wir dürfen nicht mehr mit der Einstellung in die Saison gehen, wir sind der Aufsteiger, wir gucken mal, was geht.
Wir sind nicht mehr der Aufsteiger. Genau. Wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass wir ordentlich spielen können mit ordentlich Leistung. Wir können jetzt da keinen Schritt zurück machen, nur einen Schritt nach vorne.
Ja.
Und den müssen wir halt auch machen. Und das hat jetzt auch ein bisschen was mit Körpersprache und mit Ausstrahlung zu tun und mit so ein bisschen Psychologie, wie wir an das Spiel rangehen. Und die Einstellung muss jetzt einfach ganz klar sein, wir haben höhere Ansprüche an uns selbst und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir letztes Jahr schon was geleistet haben, was die Hertha jetzt erstmal leisten muss und da richtig müssen wir es denen so schwer wie möglich machen. Die dürfen auf keinen Fall am ersten Spieltag 3 Punkte mitnehmen, die bringen wir mit nach Hause und das muss unser Anspruch, unser Ziel sein und es muss von der ersten Sekunde an, wo wir auf dem Platz stehen, einfach auch rüberkommen.
Ja. Meint ihr nicht, dass Feder jemand ist, der genau sowas vermitteln kann und da den Druck aufbauen kann?
Ich gehe davon aus. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, ist sowieso viel zu groß. Das heißt, wenn auch einer nicht 100% gibt, dann ist der mittlerweile zumindest im Mittelfeld austauschbar. Wirklich austauschbar. Und das muss auch jeder Spieler wissen. Das heißt, es ist aber auch gleichzeitig genug Ansporn für jeden Mittelfeldspieler, dementsprechend viel reinzupacken. Ja? Und für mich ist die Hertha auch ein relativ attraktiver Gegner zum Anfang. Das hätte uns schlimmer treffen können.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Wundertüte, aber andererseits ist es genügend Motivation, jetzt gleich am ersten Spieltag nach Berlin zu reisen, sich gleich zu beweisen gegen den Aufsteiger und ich denke, dass wir da auch nicht ohne Punkte nach Hause fahren.
So sehe ich das auch.
Ja.
Aufstellung?
Ja, das ist eine gute Frage.
Werden
das
wir eine haben, ja?
Das ist halt genau das Ding. Das weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Normalerweise würde ich sagen, Flum raus, zum Beispiel.
Dafür rein?
Ja, jetzt fängt's an. Weil, wenn du Flum raussetzt, musst du eigentlich schon wieder einen Systemwechsel provozieren.
Musst du?
Ja, ich meine, oder du kannst sagen, Flum raus und Inui rein, aber Inui war jetzt noch nicht mal auf der Bank, scheint nicht komplett fit zu sein. Oder du
genau,
sagst,
also
okay,
er ist zu Hause geblieben, um weiter zu trainieren, weil er einfach Trainingsrückstand hat. Der ist noch nicht mal mitgefahren nach Augsburg, um sich das Spiel anzugucken von der Tribüne. Der war komplett hier in Frankfurt geblieben. Der wird auf keinen Fall zum Saisonstart fit sein. Also Inui genau, ist keine halt Option. Stendera wäre eine Option gewesen, ist verletzt. Kittel könnte immer mal wieder eine Option sein, ist aber auch verletzt. Ja. Von daher fehlen uns momentan auf links so ein bisschen die Alternativen, wobei ich die Idee mit Schröck gar nicht so schlecht finde. Schröck?
Ja. Jetzt auch so
also das ist halt so ein windiger Aktivposten, so ein, weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein Wuseltyp, der aber auch mit einer nötigen Aggressivität spielt. Also Ich würde ihm tatsächlich eine Chance geben. Und was man nicht vergessen darf beim Spiel gegen Illertissen, er war der Erste, der eingewechselt wurde. Von daher scheint er auch, ich meine, das ist ja was Fee immer macht, wer am dichtesten an der Startelf dran ist, ist dann derjenige, der auch oft als Erstes eingewechselt wird.
Erste eingewechselt wurde Lakic.
Verdammt.
Aber fast, ja, also
Hausaufgaben nicht gemacht.
Lakic 69. Schröck 75. Ja? Ja. Aber natürlich, das ist trotzdem, hast du mit deiner Aussage nicht Unrecht. Schröck ist nah an der Mannschaft dran. Der hat jetzt zum Beispiel, gut, allein positionstechnisch hat es nicht gepasst, aber Celozzi war immer so der 12. Mann, der reinkam. Mittlerweile ist es dann doch eher, sind es andere. Und Schröck muss wirklich gut trainiert haben, war ja auch einer der Gewinner der Vorbereitung. Warum nicht? Für mich schien es bei den letzten Spielen so, die ich gesehen habe, dass er seine Schnelligkeit wieder gefunden hat, die ihm zuletzt eigentlich ein bisschen abgegangen ist in Hoffenheim. Hey, man kann es ja mal mit Schröck probieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann sage ich, okay, Aigner, probier mal auf die andere Seite zu gehen. Also, beziehungsweise wechsle ich halt Aigner ein. Aigner ist auch ein wieselflinker Typ, den kannst du im Zweifel auch mal auf der anderen Seite einsetzen. Also ich für mich finde deine Idee gar nicht schlecht. Lass Flummer draußen und gib dafür dem Schröck die Chance. Aber ich weiß, wie das ist. Schröck hat Geld gekostet, nicht zu wenig. Das heißt, willst du den jetzt nur, weil er ein schlechtes Spiel gegen Illertissen gemacht hat, willst Flum du den dann, Flum meine ich, genau. Flum hat Geld gekostet. Nur weil der Flum jetzt ein schlechtes Spiel gemacht hat gegen Illertissen, willst du den dann gleich rausstellen? Weißt du, das sind 2,3 Millionen, die du für den investiert hast. Das ist dann auch so eine Sache. Aber mit dem Gedanken zu spielen, Schröck für Flum zu nehmen, erscheint mir sinnig.
Ja, ich hätte ja eigentlich auch noch einen zweiten Wechsel, weil, also ich würde halt schon gerne beim System mit zwei Stürmern bleiben, weil das gefällt mir einfach.
Mhm.
Aber ich bin halt mit Rode auf rechts absolut unglücklich. Ich weiß, dass Fee das niemals machen würde, aber ich würde zu 100% mit Aigner auf rechts starten und würde dann lieber in Kauf nehmen, dass Flum noch mal eine Woche auf links spielt, weil ich glaube nicht, dass er beide Positionen auf einmal tauschen wird. Mhm. Würde dann eventuell mit Flum starten und Schröck als ersten Wechsel in der Hand haben. Weil wir haben es letztes Jahr, als wir letztes Jahr in der zweiten Liga mit dem 4-4-2 gespielt haben, wir haben es immer wieder thematisiert, Rode auf rechts, das ist es nicht. Vor allen Dingen, weil er auch nie sich von seiner ursprünglichen Position lösen kann. Er lässt sich so oft einfach in die Mitte fallen oder steht viel zu tief hinten mit drin. Das geht nicht. Der kann uns in der Offensive vorne einfach nicht helfen.
Alex und ihr Rode, das ist du, den hast du auch gefressen, ne? Also muss man schon sagen. Ne?
Ja, mittlerweile immer mehr. Also,
ja, du steigerst dich aber auch ganz schön rein. Also irgendwie schon so ein bisschen. Ja, ich verstehe deine Kritik, aber manchmal habe ich dann schon so das Gefühl, naja, jetzt er hat jetzt auch nicht zwei Tore gegen uns geschossen.
Nee, das nicht. Ist für mich aber, also für mich ist er so ein bisschen der Sündenbock des Spiels, weil das ist halt für mich, so wie für dich Flum rausgestochen hat, ist es bei mir halt Rode. Weil ich davon einfach, jemand, der auch so ambitioniert ist und auch immer wieder so, ja, Ambitionen an den Tag legt, wie zu den Bayern zu wechseln, um das nochmal zu ziehen, der muss auch in der Lage sein, in einem anderen System sich an eine andere Position zu gewöhnen. Und das raff ich einfach nicht. Es mag natürlich sein, dass Fee ihm gesagt hat, spiel du mal auf rechts, aber guck, dass du auch immer in der Nähe vom Schwegler bleibst. Wenn dem so ist, dann tue ich ihm ganz schön Unrecht. Aber ansonsten ist er für mich halt einfach auf der rechten Seite keine Unterstützung vom Jungen gewesen.
Ja, das ist Ja, vollkommen richtig. Das sehe ich ja gar nicht großartig anders. Ich weiß halt nicht, inwiefern dieses 4-4-2 komplett überhaupt so gespielt wurde, wie wir das jetzt, wie es eigentlich angedacht war, wie es auf Papierform war. Aber Rode hat, wie gesagt, trotz seines Tores jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Da ist noch Luft nach oben. Ich weiß halt auch nicht, ich würde ihn eigentlich nicht raussetzen, weil so schlecht fand ich ihn, habe ich jetzt nicht gesehen. Das war halt durchschnittlich, ist halt mit der Masse mitgeschwommen. Ich denke, man sollte jetzt auch nicht unnötig großartige Wechsel provozieren, weil da ist es auch wichtig, gegen eine eingespielte Hertha-Mannschaft auch mit einer relativ eingespielten Eintracht-Mannschaft zu spielen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was sich ansonsten tut. Ansonsten weiß ich halt nicht, Rosenthal, wird er weiterhin, zumindest auf dem Papier, neben José Lu stürmen?
Fand ich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, da haben wir mittlerweile auch einfach genügend Alternativen, um mal ein bisschen rotieren zu lassen. Ich fand ihn jetzt auch nicht überragend. Wer halt wirklich positiv auf der Stürmerposition rausgestochen ist, und das nicht nur wegen dem Tor, ist José Lu. Der ist viel gelaufen, war super aktiv, war immer, ja, oder immer auf der Suche nach dem Platz, wo eventuell der Ball hinkommen könnte. Der hat mir echt gut gefallen. Mhm. Rosenthal ist dann neben ein bisschen blass geworden. Von daher könnte man durchaus auch mit Lakic und José Lu anfangen, wobei die halt beide gerne in der Mitte stürmen. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch ganz gut aufgehoben sind mit José Lu und Rosenthal am Anfang. Also das kann man schon so spielen. Mhm. Auch hinten gibt's keinen Grund jetzt zu wechseln. Russ hat ein solides Spiel gemacht, Andersen zwickt's noch im Knie. Da wird auch nichts passieren. Jung und Schipka sind sowieso gesetzt. Das heißt, für mich die einzigen vakanten Positionen sind halt links und rechts. Und da lassen wir uns mal überraschen. Also ich würde wechseln, bin mir aber auch genauso sicher, dass Fee nicht wechselt.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, im Kopf hat er schon seine Aufstellung einigermaßen gefunden. Gut, das Einzige, was noch gemacht wird, ist halt, dass Özer rausgeht. Dafür kommt dann definitiv Kevin Trapp rein. Ich denke, sofern Trapp jetzt eigentlich schon fit ist, ja, ich meine, bei den Testspielen war er im Endeffekt schon dabei. Ich glaube, er hat jetzt auch die komplette Vorbereitung am Ende des Tages mitgemacht.
Ja.
Heißt, dass er das Spiel dann auch machen wird gegen die Hertha, wenn nichts mehr Außergewöhnliches dazukommt. Und ansonsten, wir sind eigentlich gut besetzt, müssen hoffen, dass jeder ein bisschen mehr an seine Leistungsgrenze einfach herankommt, ja, weil natürlich war das jetzt gegen den Viertligisten kein direkter Maßstab, aber da muss natürlich mehr kommen. Ansonsten sehe ich das Ganze auch gar nicht so negativ. Und selbst wenn ein Flum spielt, dann wird er auch wieder besser spielen. Vielleicht habe ich den an dem Sonntag nur ein bisschen auf dem Kicker gehabt, weil es mir zu negativ alles war seine Spielweise, die hat mir nicht so zugesagt. Vielleicht wird es gegen die Hertha auch wieder besser werden. Aber ich gehe davon aus, dass jeder zum Bundesliga-Auftakt sich eines Besseren besinnt.
Ja, vor allen Dingen, also eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, was uns gegen Illertissen halt auch gestört hat, war, dass die Passwege nicht abgestimmt waren und das Zusammenspiel einfach nicht gepasst hat. Und wenn wir jetzt direkt die ersten Wechsel nach einem Spiel gegen den Viertligisten fordern, das, was uns letztes Jahr auch so stark gemacht hat, war einfach, dass wir gut eingespielt sind. Und dass da halt auch jedem nachher klar war, wer wohin läuft. Und wenn man da jetzt direkt anfängt zu wechseln, vielleicht ist es ganz sinnvoll, mit der gleichen Aufstellung einfach nochmal reinzugehen.
Mhm, fehlt ja halt noch ein bisschen was zu eingespielt hat. Dominik hat gerade auf Twitter geschrieben, er wäre für ein 4-2-3-1 mit Rosenthal auf Linksaußen, Aigner auf Rechtsaußen, Rode geht wieder auf die 6 und Lakic im Sturm. Weiß ich nicht.
Ich glaub, Lakic im Sturm. Ja, das heißt, José Lu raus.
Ja, würde ich auch nicht tun. Ich würde eher auf José Lu, wenn
du mit. Also für mich auf jeden Fall. José Lu ist halt für mich einer der Spieler, der so von der positiven Entwicklung halt auch. Also ich keine Ahnung, das ist jetzt nur meine Meinung, aber ja, die Körpersprache von ihm ist ziemlich positiv. Ja, ja, auch das, was ich gegen Illertissen gesehen habe. Das kommt für mich alles momentan gut rüber. Lakic will ich das gar nicht absprechen. Es kommt natürlich immer auch auf den Gegner drauf an, aber ich denke, man sollte zumindest mal mit José Lu anfangen. Dass man natürlich einen Lakic hat, den man dann noch reinbringen kann, ist ja eine gute Sache.
Ja, ich glaube aber auch nicht, dass Fee irgendwie auf ein 4-2-3-1 zurückgehen wird. Tendenziell würde ich jetzt eher mal die Raute so als, zumindest für den Beginn, als präferiertes System sehen.
Ja, wobei, wie gesagt, das ist halt auch so ein Ding, das darf man nicht vergessen. Das steht dann zwar auf dem Papier, gespielt wird das Ganze aber dann doch anders, weil ja, Rosenthal war für mich auch ein Spieler, der weiter zurückhing im Gegensatz zu José Lu. Ja. Also das ist immer schon so ein bisschen Mischmasch, ja. Das 4-3-2-1, was der Dominik dann jetzt anscheinend dann auch eben getwittert hat, finde ich jetzt auch gar nicht so grundsätzlich verkehrt. Könnte man auch machen, könnte man wirklich drüber nachdenken. Schauen wir mal, was der Herr Veth dann daraus macht. Vielleicht ergibt sich ja bis zum Samstag noch eine weitere Sturmalternative.
Naja, selbst wenn sich's entscheidet, wird er ja nicht am Samstag auf dem Platz stehen.
Nö, aber vielleicht schon Kader. Hä? Vielleicht ja. Schon im Kader.
Ich erinnere an den anderen Tschechen, der auch relativ früh oder relativ spät gekommen ist, dann gegen die Hertha auf dem Platz stand und drei Tore gemacht hat noch, ne?
Drei Tore will ich aber nicht sehen. Genauso wenig möchte ich, dass Václav Kartlec irgendwann in Frankfurt durch die Clubs tingelt und aus dem Fenster fällt, ne?
Also. Ja, nee, das brauche ich auch nicht. Und dann Dachstuhl anzündet und so, das muss alles nicht sein.
Ja, das wären zu viele Parallelen, lieber nicht, nee.
Ja, gut, gut, das sind ja die Parallelen, die wir prophezeien. Der Rest, unterm Strich ist es einfach nur, dass er ein Stürmer ist und aus Tschechien kommt, ja? Das ist bisher das Einzige. Wir wissen ja noch nicht, ob er wirklich verpflichtet wird. Am Ende des Tages scheint es aber so zu sein, dass sich dieser Transfer doch einigermaßen anbahnt. Das Pendel ist wieder Richtung Frankfurt ausgeschlagen. Und Alex, du hast auch gehört, dass der Herr Hübner ein bisschen Positives dazu gesagt hat gestern.
Genau, also er hat gestern im Heimspiel Rede und Antwort gestanden. Da war natürlich auch relativ schnell klar, als der Reporter das Thema Kader angesprochen hat, braucht da gar nicht weiterzureden. Herr Hübner dann direkt reagiert und gesagt, jetzt fragen Sie schon, was es Neues zum Thema Cutlets gibt. Und hat dann aber ziemlich offen darüber gesprochen, wie der Transfer bis jetzt gelaufen ist oder der mögliche Transfer bis jetzt gelaufen ist und vor allen Dingen auch so ein bisschen Ausblick gegeben, wie es weitergeht. Er hat es tatsächlich so dargestellt, dass man von engen Kontakt auch mit Sparta Prag war, dass da signalisiert wurde zu Anfang schon, dass sie jetzt erst weitergeht, und das auch klar war und das die Aussage des Präsidenten war, dass sie jetzt erstmal alles dran setzen werden, um mit dem Spieler zu verlängern. Mhm. Also das war für Hübner wohl von Anfang an klar, dass es so laufen wird. Mit Cutlets ist man sich wohl selbst schon seit Monaten einig und er hat halt auch gesagt, deswegen mussten wir uns einfach früh auf eine Personalie festlegen und haben das bei Cutlets auch gemacht. Und jetzt sind einfach die letzten Gespräche, die da laufen. Und jetzt haben sie sich selbst auch nochmal ein Zeitfenster gesetzt, weil sie auch nicht ewig warten wollen, dass halt zum Bundesliga-Start alles klar ist. Und damit ist jetzt im Prinzip die Deadline gesetzt worden auf den Sonntag diese Woche, dass halt diese Woche auf jeden Fall noch was passiert. Und dann soll entweder alles durch sein oder es wird an Plan 1b gearbeitet.
1b, okay.
Wo man sich aber nicht irgendwie jetzt namentlich oder tendenziell geäußert hat, sondern nur gesagt hat, wir haben quasi einen Plan 1b, der irgendwie was vorsieht und den werden wir dann nachgehen. Aber eigentlich ist unser Wunsch weiterhin dieser Herr Cutlets.
Genau, was Hübner halt auch nochmal gesagt hat, war, dass ihn halt ein bisschen stört, wie die Medien sich da drauf gestürzt haben. Er hat halt den Eindruck, dass wir nicht mehr von einem Transfer von einem jungen Spieler, der zwar schon ein bisschen europäische Erfahrung hat und das wahrscheinlich sogar mehr als der ganze Kader der Eintracht heute zusammen, der Talent hat, der ausbaufähig ist, sprechen, sondern dass es für ihn sich momentan eher anhört, als wären wir gerade an der Verpflichtung von Messi dran.
Ja, das ist aber genau das typische Ding, was halt in Frankfurt in den letzten Jahren zwar wesentlich relativiert wurde, was noch viel schlimmer war. Ich erinnere an Verpflichtungen, die natürlich in einer anderen Größenordnung waren, aber wahrscheinlich weniger gebracht haben als ein Cutlets. Ich erinnere an Bashiru Salou. Da sind auch Dinge explodiert. Da gab es hier die Gerüchte, da gab es noch eine viel stärkere Bildzeitung, die einen größeren Einfluss hatte als jetzt. Daran muss man sich halt in Frankfurt gewöhnen. Ich finde, das Thema ist halt aufgrund seiner Langwierigkeit schon immens durchgekaut und nervt jeden, glaube ich. Also ich denke, es gibt keinen Eintracht-Fan, der nicht endlich froh ist, wenn diese Sache definitiv terminiert ist. Aufgrund der Länge dieser Zeitspanne hat sich das jetzt halt auch medial so lang hingezogen. Wäre das schneller finalisiert worden, hätte es gar nicht so ein Trara gegeben. Andererseits, klar, der hat Talent. Wenn es bei den 3,5 Millionen, die momentan gerüchtet werden, in der Ablösesumme bleibt, ist es auch noch vertretbar für ein Talent, selbst wenn es nicht funktioniert, auch wenn es viel Geld ist. Aber da müssen wir halt abwarten. Aber damit muss man leben, das ist die Bundesliga.
Ja, also was mich an der ganzen Sache so ein bisschen stört, wenn doch jedem der Verantwortlichen von Anfang an klar war, dass es sich so lange hinzieht, wenn offen kommuniziert wurde, dass man sich erst angucken will, wie die Spiele in der Euroleague für Sparta Prag laufen und dass auf jeden Fall erst nochmal der Vertrag mit dem Spieler verlängert werden muss, dann verstehe ich nicht, warum immer wieder die Aussage getätigt wurde, es kann jetzt alles ganz schnell gehen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo das gesagt wurde, muss klar gewesen sein, dass es auf keinen Fall jetzt alles ganz schnell gehen kann. Und immer wieder auch Aussagen getätigt in Richtung, naja, wir wollen ihn im ersten Trainingslager dabei haben. Naja, das zweite Trainingslager ist eigentlich das Wichtigere. Wir wollen ihn da auf jeden Fall dabei haben. Dann halte ich doch da einfach meine Klappe. Richtig. Hätte Hübner am Anfang gesagt, das kann eine langwierige Kiste werden, dann hätte auch nicht jeder jeden Tag nachgefragt, gibt's was Neues.
Ja, also da fehlt, da würde ich sagen, hapert's ein bisschen an der intermedialen Übereinkunft. Da ist wahrscheinlich das Problem, dass du nicht so gut dich miteinander vernetzt oder nicht so gut miteinander sprichst, wie es am besten gewesen wäre, sowohl für den Verein als auch für den Spieler im Endeffekt. Hättest du vielleicht dem HR frühzeitig gesteckt, hier, das dauert bis zum Ende der Transferperiode, früher kriegen wir nichts raus oder früher kommt er nicht, dann würde das mediale Thema auch irgendwo anders hinschwenken und sich nicht mit dem Thema Stürmer bzw. Cutlets beschäftigen. Das ist mit Sicherheit von Seiten der Eintracht suboptimal passiert. Da gilt es dann in Zukunft halt dran zu arbeiten, dass man das dann vielleicht ein bisschen unter der Decke dann einfach mehr schon klarer sagt, damit da nicht jeden Tag auf einer toten Personalie rumgehackt wird. Ne?
Man hätte sich ja auch zwischendrin einfach mal die Presse stellen können, pass auf, ich habe gesagt, es geht alles schnell, das war unsere Hoffnung, wir haben uns geirrt, das ist doch alles ein bisschen langwieriger und ihr müsst jetzt nicht jeden Tag über den Käse schreiben, wir sind dran und wir sagen euch, wenn was passiert.
Ja, aber gut, das vielleicht, ja, ich meine, man muss auch überlegen, das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber am Ende des Tages ist es auch wirklich so, dass es für auch Bruno Hübner nochmal ein neuer Lernprozess ist. Ja, weil war noch nie bei einem Erstligisten, er war noch nie bei einem Erstligisten, der im Europacup ist. Das sind jetzt auch Dinge, die muss er erstmal irgendwie, da muss er irgendwie versuchen, mit klarzukommen. Und ich denke, das war jetzt ein bisschen suboptimal, aber solange das am Ende des Tages, ach, jetzt habe ich schon zum 10. Mal am Ende des Tages gesagt, ich raste gleich aus. Ja, es ist auch schon so dunkel draußen. Mhm. Nein, aber wenn es dann final dann so ist, dass wir den Stürmer bekommen, dann Deckel drauf.
Spannend wäre jetzt für mich die Frage, was ist Variante 1b?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Alex, hast du noch eine Idee?
Nee. Also ich meine, da wird ja auch relativ viel gerüchtet, angefangen bei Ernd Erdiok. Heute kamen auch wieder ein paar Namen auf transfermarkt.de, die ich auch schon wieder vergessen habe. So unaussprechlich waren die. Was auch immer da kommt, ich lass mich jetzt einfach überraschen. Ich bin so eigentlich schon ganz froh mit den Transfers, die wir getätigt haben und vor allen Dingen, was mich im Moment auch noch viel mehr interessiert, arbeiten wir noch an einer zweiten Personalie und wenn ja, wann kommt die?
Also ich glaube nicht, dass wir an der zweiten Personalie arbeiten. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine, wir haben die Innenverteidiger-Problematik, haben wir schon mal versprochen, aber da ist es im Verein anscheinend wirklich so, dass man sich hier auf Kempf verständigt hat, der auch andere Angebote aus anderen Vereinen bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass es da noch eine zweite Personalie gibt. Also ich meine, Konstantinos Fortunus von Kaiserslautern wurde ja laut griechischen Gesprächen in Verbindung mit der Eintracht gebracht. Der spielt aber kaum bei der Kaiserslautern. Warum sollte er dann bei uns großartig eine Rolle spielen? Das zusätzlich auch mit.
Ja, vor allem ist ja auch eher offensiv ausgerichtet wie defensiv. Ich hätte halt gern was für die Defensive. Und ich denke, unser Kader könnte auch noch einen Spieler gebrauchen. Wir haben jetzt, ja, keine Ahnung, 19 Feldspieler. Das ist ein bisschen dürftig, wenn du in drei Wettbewerben spielen willst. Also da wäre noch ein zusätzlicher Stürmer, da setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass Cutlets kommt, nicht schlecht, und ein defensiver Spieler, vielleicht auch ein bisschen eher was Allrounder-mäßiges, so wie es jetzt auch mit Flum und Rosenthal passiert ist, die man variabel einsetzen kann, den du auf der 6 spielen lassen kannst, den du vielleicht auch mal auf links außen spielen lassen kannst oder auf rechts außen, den du in der Innenverteidigung mal einsetzen kannst. Ja. Und jetzt frag mich nicht, ob ich einen Namen im Kopf habe. Nee,
hey, wie gesagt, ja, ich hatte ja in der letzte Woche schon mal gesagt, vielleicht wird ja noch mal ein Friedrich relevant, keine Ahnung, am Ende der Transferperiode, wobei der ist jetzt vertragslos, da könnte später noch mal kommen. Aber in Sachen Stürmer habe ich nur eine Sache, die ich immer wieder mit relativ großer Aufmerksamkeit verfolge, und das ist die Tatsache, dass wir immer wieder mit Spielern von Juventus Turin in Verbindung gebracht werden. Das ist jetzt schon auffällig.
Ja, aber es ist doch jetzt auch irgendwie vor zwei Wochen irgendeine Meldung rausgekommen, dass wir jetzt eine Kooperation mit Juve haben.
Ja, hast du eine offizielle Pressemeldung gesehen? Die habe ich nämlich
von der
nicht gesehen. Ja,
von
der Eintracht. Ja, die habe ich nämlich nicht gesehen. Natürlich, das würde ja auch Sinn machen. Ich sage nur Hauptsponsor, weil bei Fiat, bei Juventus Turin ist es doch auch Fiat, wenn ich mich richtig entsinne. Und Alfa Romeo gehört immer noch zur Fiat Group, ne?
Ja.
Ja, korrekt.
Also insofern würde das durchaus Sinn machen. Von Juve gibt's einen Spieler, das ist der Richmond Boyacque. Da muss die Eintracht auch ein offizielles Angebot abgegeben haben, zur Leihe. Das ist ein Stürmer, der hat einen Marktwert von ca. 6 Millionen. 6 Millionen, denkt man, ui, das ist ganz schön viel. Wenn ich mir aber die anderen Stürmer anschaue bei Juve, da wird er wahrscheinlich kaum spielen können aufgrund des Überangebots. Die haben Llorente, die haben einen Tevez. Also da wird er kaum Chancen haben, wirklich zu spielen. Ich denke halt, das wäre eine ganz gute Alternative. Vielleicht auch noch live, also vielleicht nochmal als Zusatz. Aber da hat Juve ja das schon abgelehnt, eine Leihe. Also wir müssen wohl offiziell angefragt haben, als 20-jährigen Ganal in Frankfurt. Da hat es schon den einen oder anderen Ganal gegeben, der bei der Eintracht gut eingeschlagen hat. Also ich hätte das gar nicht schlecht gefunden, aber gut, das liegt dann ja nicht in meiner Hand. Das scheint aber für mich so die heißeste Spur zu sein, wenn es heißt, Cutlets wird's nicht.
Meine Einschätzung ist übrigens dieselbe, wie Eintracht Power gerade eben getwittert hat. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in der jetzigen Transferperiode noch irgendwie eine andere Personalie außer irgendwie den Sturm besetzen werden, sondern dass wir uns da in der Winterpause drauf konzentrieren werden, da noch irgendwie jemanden für die Defensivabteilung zu holen. Was vermutlich zu spät sein wird, weil, wie Alex schon so richtig angemerkt hat, ist der Kader dann doch ein bisschen zu schmal für Wettbewerbe. Danke. Parallel, aber ich glaube nicht, dass da jetzt in der Richtung noch irgendwas passieren wird. Entweder haben wir Cutlets oder wir haben nächste Woche einen anderen und dann war's das.
Ja, dann schauen wir mal. Wie gesagt, wenn es in der Innenverteidigung dann wirklich auch keinen neuen mehr gibt, würde ich mich freuen, wenn wir den Herr Kempf ein bisschen öfter sehen. Ich denke, da kann noch was gehen und da, ich hab irgendwie so ein grundpositives Gefühl bei Marc-Oliver Kempf. Ich will ihn nochmal spielen sehen. Auf längere Zeit hin. Ich denke, wird in dieser Saison vielleicht nochmal einen Sprung machen, wenn er das Selbstvertrauen bekommt, beziehungsweise wenn er das Vertrauen von dem Herrn Fee bekommt, dann wird da auch noch mehr draus. Schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Ja, und ansonsten, in dieser Woche steht auch noch was anderes Interessantes an, ne? Am 9. August die Auslosung. Hab so Bock, ey. Jeden Tag denke ich daran. Jeden Tag, ich habe mit meinen Kumpels so einen Chat bei WhatsApp und da schreiben wir immer rein, so jetzt noch ein paar Tage, weil es ist ganz klar, wir fahren ja auf jeden Fall hin, egal wo es ist. Und am 9. sofort nach der Auslosung müssen ja schon die Flüge gebucht werden, muss ja alles schnell gehen, sonst wird es ja noch teurer und so. Also die Spannung steigt, am 9. Werde ich dann auch gespannt, wahrscheinlich vor irgendeinem Sender sitzen, wer strahlt das aus? Macht das irgendwie Sky Sports HD oder so, die dann die Auslosung ausstrahlen, vielleicht auch Eurosport, wir wissen es nicht genau, wir werden es sehen, aber dann weiß ich endlich, wer der Gegner von Eintracht sein wird.
Das genau, also da freue ich mich auch schon drauf. Endlich wird das im Blind Date ein richtiges Date.
So sieht's aus. Ich finde es ja geil, dass die Eintracht schon so viele Tickets als Blind Date verkauft hat. Da siehst du, was für eine Fanbase halt dahinter steckt. Welcher Enthusiasmus auch da ist, wie die Freude da ist, dass es wieder einen europäischen Gegner nicht nur bei Freundschaftsspielen, sondern auch bei Pflichtspielen gibt. Das ist geil. Gibt auch schon viele glückliche Leute, die immer ihre Bilder twittern, dass sie ein Foto ergattert, die ihr Foto zeigen, dass sie ein Ticket ergattert haben und so weiter und so fort. Das freut mich sehr. Der Dominik hat ja jetzt geschrieben, was ich gerade gesehen habe, dass es mittlerweile ganz gut aussieht für die fürs Gesetz sein, ne?
Genau.
Ja. Und Eurosport soll angeblich live übertragen, die Auslosung ab 13 Uhr.
Da siehst du mal, Eurosport, dann brauche ich nicht meine iPad-App hier irgendwie anzuschmeißen, sondern kann ganz groß auf meinem Fernseher dann gucken, Gegner wird zugelost bekommen. Auch wenn es nur der FC Pasch ist oder sonst irgendjemand, ja.
Ist vollkommen egal. Im Idealfall irgendwas, was uns auf jeden Fall über die Runde drüber bringt.
Ja. Ja, mich würde es freuen. Wie gesagt, gerade wenn wir dann auch in den gesetzten Lostopf kommen, das wäre eine gute Angelegenheit. Da gibt's, wie der Dominik ja vorhin auch schon zu einem Eintracht-Podcast gesagt hat, da gibt's wahrscheinlich auch leichtere Gegner. Das nehmen wir mal mit, ja, weil wichtig ist, dass wir halt auch in die Gruppenphase kommen.
Ja.
Ja. Genau, also das ist absolut oberstes Ziel, durch die Quali-Runde durchzukommen und in der Gruppenphase zu spielen. Und danach, also wenn wir die Gruppenphase erreicht haben, ist mir alles andere fast scheißegal.
Ja, so sieht's aus. Ganz ehrlich, wenn wir die Gruppenphase erreicht haben, das darf natürlich kein Spieler jetzt hören, ja. Das sollte auch nicht das Credo der Mannschaft sein, aber wenn die Gruppenphase erreicht ist, ist ein Mega-Ziel in dieser Saison schon erreicht, weil dann hast du ein paar internationale Spiele, hast viel Spaß, man siehst mal wieder was anderes. Da bietest du den Fans schon was und dann sich im guten Mittelfeld in der Tabelle positionieren und dann sehen, wie es läuft.
So schaut's aus.
Mhm. Ja. Ja, das ist eigentlich so mein Wort zum Dienstag.
Dein Wort zu unserem heutigen Dienstag, hervorragend, ein schönes Wort.
Ja.
Wo wir vorhin so wunderschön drüber hinweg gesprungen sind, ist das Thema unseres Tipps für das erste Pflichtspiel in der Bundesliga. Herr Marvin, sagen Sie doch da auch nochmal ein Wort zu.
Ja, also ich kann mich momentan nicht so richtig festlegen. Ich kann momentan auch nicht das genügend Glauben daran setzen, dass wir das Ding wirklich siegreich gestalten. Deswegen sage ich 1-1. Ich denke, dass der Eintracht wirklich alles geben wird, auch das Spiel offensiv zu gestalten, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Am Ende des Tages wird es ein relativ für beide Seiten versöhnliches 1-1.
Ja, nee. Also ich glaube schon, dass wir gewinnen. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr so frech, wie ich noch letzte Woche war und das DFB-Pokalspiel getippt habe und auch kurz vorher noch gesagt habe, muss zweistellig werden.
Entschuldigung.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Gegentor kassieren. Ich glaube aber nach wie vor fest daran, dass wir es packen, den Saisonauftakt mit 3 Punkten zu besiegeln, und deswegen tippe ich auf ein 2-1.
Ich vertraue auf meinen Bauch, weil noch habe ich da genug von, und der sagt 0-3.
Wir verlieren!
Nee, wir spielen doch auswärts.
Ach Gott, sag das doch.
Ja,
wenn gerade, du hättest jetzt hier im Podcast das erste Mal offiziell gegen die Eintracht
getippt. Um Gottes Willen.
Ich hatte schon Schweißperlen auf der Stirn.
Um Gottes Willen, das wäre dann so eine Henny-Nachtsheim-Situation, so von wegen, und wenn das nicht stimmt, dann soll mich hier auf der Stelle der Blitz treffen.
Ja, ich wollte auch schon gerade hier das alles ausmachen, ja.
Nein, wir gewinnen 3-0.
Alles klar. Ja, das ist natürlich, eine Ansage, die ich sehr gerne höre und hoffe.
Ganz solide, schöne Tore, schönes Spiel, viel Stimmung.
Naja, du musst ja ganz realistisch betrachten, dass wir wirklich ein relativ hartes Programm haben, und je früher wir 3 Punkte holen, desto besser ist es einfach, ne? Ich meine, wir spielen dann gegen die Bayern. Wie gesagt, das ist alles am Anfang der Saison, da kann noch viel passieren, da kann sich noch viel ändern. Aber je früher wir mehr Punkte einheimsen, desto besser ist es, damit wir nicht irgendwie nach 4 Spieltagen mit 2 Punkten dastehen oder mit einem. Das wäre dann doch insgesamt in der Ausbeute zu wenig.
Ja, was dann aber auch über den Verlauf der Saison gerade mal nichts aussagt, weil es sind dann 4 von 34 Spielen.
Klar, aber ein besserer Saisonstart ist natürlich auch für die Gesamtsituation gut.
Nur um
ne?
das Ganze dann vorne wegzunehmen, bevor dann da wieder drin steht, von wegen Eintracht nach 4 Spielen mit 2 Punkten gesetzt als Absteiger. Das wäre dann die Headline, die danach kommen würde.
Ich muss jetzt schon wieder 2 Euro in die Kaffeetasse oder in das Phrasenschwein werfen. Nach den ersten vier Spieltagen ist noch keiner abgestiegen, ne? Boah, jetzt hast du den Einspieler sogar parat. Da sagt doch einer, wir wären nicht professionell.
Ja, wir sind super professionell.
Super.
Genau, ich würde sagen, super professionell machen wir dann auch für die Woche den Sack zu, oder?
Auf jeden Fall. Die Sache ist im Ofen. Und wir müssen die 3 Punkte wieder rausholen.
Ja,
das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, aber du merkst einfach.
Das ist, glaube ich, einfach zu spät für so komische Phrasen.
Ja, aber das hängt damit zusammen, dass ich noch latent Hunger habe und überlegt habe, was ich gerade in den Ofen schiebe.
Sushi. Normalerweise ist bei dir Dienstag doch immer Sushi-Tag.
Nee, du, das gibt's momentan nicht mehr, weil ich muss ja ein bisschen auf meine Ernährung achten und wollte auch mal wieder ein bisschen Kohlenhydrat freileben. Und da ist zwar viel Fisch dabei, aber der Reis, der böse Reis, ja. Das mache ich dann doch wieder in 4 Wochen oder so.
Genau. Mach was Vernünftiges, mach den Grill an, leg ein Steak drauf. Geht immer.
Ja. Ein Grill an meinem französischen Austritt.
Genau, so gefällt mir das. Mach uns den feninen Grill auf dem Balkon.
Ey du, das mache ich nicht. Ich habe vorhin schon die Feuerwehr hier rumfahren sehen, weil es ja Unwetter gegeben hat hier in Frankfurt. Ich denke, ich belasse es dabei.
Gut, dann belassen wir es auch dabei. Wir sind saugespannt auf diese Auslosung am Freitag. 13 Uhr werden wir alle gespannt vor unserem Fernseher, Livestream, was auch immer sitzen und uns auf einen schönen, für einen schönen Gegner predigen, beten, hoffen, whatever. Und Samstag 15:30 live an den Geräten oder live im Stadion die ersten 3 Punkte der Eintracht in der neuen Saison gegen die Hertha und wir melden uns in der kommenden Woche wieder in der gewohnten Art und Weise. Bis dahin, macht's gut!